Hallo, hier ist Christoph Fendt
mit dem... Ich fordere dich heraus!
Oh, jetzt nicht fliehen. Hallo, hier ist Christoph Fendt mit dem Test...
Ja, los, gib mir deinen Reichtümer!
Oh, verzieh dich! Fliehen. Hallo, hier ist Christoph Fendt mit dem Test zu...
Jetzt kämpf mit mir, du Schuft!
Oh, ich hasse Zufallskämpfe. Einen wunderschönen Montagmorgen da draußen, liebe Zuhörer. Neben mir steht der Dennis.
Ja, guten Morgen, Christoph. Auch von mir einen wundervollen Montagmorgen.
Und außerdem neben mir steht der Jörg. Den werden wir jetzt gleich rausschmeißen, aber kurz vorher wird er noch etwas zum Japan-Crowdfunding sagen.
Ja, einen wunderschönen kurzen Montagmorgen auch von mir. Ich wollte nur kurz etwas sagen zum Stand des Crowdfundings zu den Japan-Dokus. Alles super, also gerade mal eine Woche vergangen, noch nicht mal ganz und wir sind schon bei über 7.000 Euro und bei 8.000 Euro fällt ja schon die auch für alle User wichtige Grenze, nämlich ab der wird es eine TGS-Berichterstattung geben und im Umfeld auch Fotogalerien, wobei die noch einzeln freigeschaltet werden müssen, einfach weil sie so aufwendig sind. Ja, und insoweit vielleicht der freundliche Aufruf an diejenigen Podcast-Hörer, die jetzt vielleicht mit den Japan-Dokus nicht so viel am Hut haben. Vielleicht habt ihr doch Lust auf die übliche TGS-Berichterstattung und wollt vielleicht auch einen Fünfer oder einen Zehner ins Säckel schmeißen. Aber auf jeden Fall läuft super. Vielen Dank. Ich werde auch jetzt dann, sobald das dritte Video erschienen ist, Shinkansen, höchstwahrscheinlich diese Woche schon, werde ich dann auch ein bisschen die Werbetrommel extern noch zu rühren versuchen und einfach ein paar japanophile Webseiten anschreiben, ob sie nicht vielleicht Interesse hätten, das zu covern. Keine Ahnung, vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Und schauen wir mal. Also ich bin guter Dinge und habe nach wie vor vor, auf die Maximalsumme zu kommen und viele schöne Videos zu produzieren, aber auch eben Fotogalerien und die TGS-Berichterstattung. Und dann gebe ich zurück an die Kollegen.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir ja schon mittendrin im Thema. Was aber jetzt übersprungen wurde, damit fangen wir jetzt an. Dennis, was hast du zuletzt gespielt?
Ja, ich habe erwartungsgemäß Bloodborne weitergespielt. Ich habe mir noch nicht das Handtuch geworfen, wobei ich jetzt ja sehr kurz davor war. Also ich bin da jetzt mal kurz ein bisschen Fachbegriffe um mich schmeißen, in Yahagul unterwegs gewesen. Das ist ein eh schon relativ anstrengendes Gebiet, um es vorsichtig auszudrücken. Und da gibt es eine Szene, in der man gegen zwei Hunter und ein so ein komisches Monster antreten muss. Und das hat mich wirklich, ich erzähle das jetzt einfach mal, das habe ich letzte Woche doch verschwiegen, das hat mich tatsächlich einen Controller gekostet, die Szene.
Ernsthaft?
Ja, weil ich halt so ein bisschen Wut und Brand um mich geschlagen habe, dabei ist mir der Controller aus der Hand gerutscht.
Ich habe den Tweet von dir nicht ernst genommen, den du dazu abgesetzt hast. Du hast wirklich einen Controller zerstört.
Ich habe wirklich einen Controller zerlegt, ja. Ich bin auch nicht unbedingt stolz drauf und so viel dazu. Auf jeden Fall habe ich mir dann wegen dem Kampf auf YouTube einfach irgendwelche cheesy Tactics angeschaut und habe das dann einfach wirklich auf so eine, für die Kerle nicht gerade faire Art geregelt, weil ich wollte nicht noch irgendwie einen Controller zerschmeißen oder so, weil das war wirklich, ich muss sagen, es ist schwer, es ist knackig, aber es ist nie unfair, Bloodborne. Aber die Szene, muss ich sagen, da habe ich wirklich, ich habe kein Land gesehen. Also ich habe das ernsthaft, ich habe das, glaube ich, 2-3 Stunden am Stück probiert und ich habe, wenn es gut ging, 2 Treffer landen können. Und das ist dann wirklich was, wo ich sage, hey, sorry, das kann man einfach nicht machen. Selbst wenn man versucht, einen von diesen Jägern wegzupullen, dann kommt der andere trotzdem hinterhergerannt. Auf jeden Fall habe ich die Szene dann eben nicht gerade ruhmreich geschafft. Dafür habe ich dann beide Bosse in Yahagul im ersten Versuch gelegt. Das hat mir dann schon wieder so ein bisschen einen Motivationsboost gegeben. Kanehurst habe ich jetzt gestern noch beendet. Da den Boss im zweiten Versuch. Der war aber schon gut knackig. Da war auch mehr Glück als Verstand dabei. Und ja, das soll es dann von Bloodborne schon gewesen sein. Jetzt mache ich dann langsam weiter mit dem Old Church Workshop. Irgendwas mit Church Workshop.
Immer noch nicht durch, du Lusche. weil ich habe jetzt zuletzt 2 Spiele beendet, unter anderem God of War. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich am Ende gebraucht habe, wahrscheinlich so um die 20 Stunden. Ich habe gar nicht, also bei weitem nicht alle Nebenmissionen gemacht. Diese Schatzkarten habe ich zum Beispiel keine einzige gefunden, aber da habe ich mich auch gar nicht so intensiv drum gekümmert. Mir ging es darum, das Ding durchzuspielen. Und was ich in einem vorigen Podcast schon mal gesagt habe, bisher Spiel des Jahres. Also das hat mich wirklich weggehauen. Gerade dieser Wechsel von diesem alten God of War-Prinzip, so halt so von oben herab auf dieses typische Schulterperspektive und so, das kam mir sehr, sehr entgegen meinem Geschmack. Und ja, nee, das hat bis zum Ende gefetzt, das Spiel. Und auch das Ende hat mir sehr gut gefallen. Auch gut gefallen hat mir, was ich danach angegangen bin, letztes Jahr mal angefangen für 1,5 Stunden etwa und dann abgebrochen, Uncharted Lost Legacy. Ja, ich finde einfach Chloe und Nadine, die zwei Hauptcharaktere, man steuert ja halt die Chloe und die Nadine, die Gegnerin aus Teil 4, ist dann die, ja quasi, nee, nicht der Sully, weil Sully ist ja nicht so häufig dabei, die Nadine ist eigentlich schon die ganze Zeit dabei bei der Chloe. Nee, die harmonisieren sehr gut zusammen. Also, dass Nate fehlt, ist zwar schade, weil irgendwie fehlt seine Art schon. Ja. Also, ich will es nicht als vollwertiges Uncharted deswegen durchgehen lassen. Aber, nee, also trotzdem noch ein sehr tolles Action-Adventure, das mich bis zum Schluss unterhalten hat. Es ist ja auch nur 6,5 Stunden lang, oder ich habe 6,5 Stunden gebraucht, habe aber auch hier nicht wirklich nach vielen Schätzen gesucht. Da könnte man bestimmt auch noch mal eine Stunde draufzählen, wenn man das machen würde. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, und da merkt man halt auch, dass es kein richtiges Uncharted ist, sondern nur ein Spin-off, dass es letztendlich nur an einem Schauplatz spielt. Das war halt beim allerersten Uncharted so, aber seitdem ging es halt wirklich, warst du viel, viel mehr unterwegs. Jetzt bis auf diesen Prolog da in der Stadt in Indien, dann bist du, ja, da bist du 1/2 Stunde etwa unterwegs und danach geht's raus in die Natur und da bist du dann halt immer in denselben, ja, Landschaften letztendlich unterwegs. Die sehen super aus, da gar keine Frage, aber ein bisschen mehr optische Abwechslung. Da finde ich dann halt diese 6,5 Stunden, die ich gebraucht habe, genau richtig. Die hat das Ganze getragen. Aber das wäre jetzt ein 10-Stunden-Spiel gewesen, 12-Stunden-Spiel, dann hätten das schon andere Schauplätze sein müssen.
Ja, gut. Und dann kommen wir jetzt mal weg von diesen ollen Kamellen. Bloodborne, Lost Legacy ist es ja auch schon, also vorsintflutlich. Ich habe Octopath Traveler noch gespielt und habe da tatsächlich mehr Zeit rein versenkt, als ich dachte.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Weil das hat mich relativ schnell gepackt, was ich aber direkt jetzt sagen muss, nicht wegen den Stories. Ich finde tatsächlich die Geschichten, die ich bis jetzt erlebt habe, relativ flach. Also ich habe direkt zu Beginn, habe ich Hanit, heißt die, glaube ich, wenn ich mich nicht verspreche. Genau, die Jägerin, die Jörg ja auch in der SDK genommen hat. Und ja, Mai, die geht halt irgendwie auf die Suche nach ihrem verschollen gegangenen Meister. Ja, ist jetzt nett, aber keine Corvette, die Geschichte, aber schien mir noch so ein bisschen am spannendsten und ich wollte nicht wieder den Krieger nehmen. Und ja, und dann ist ja das Prinzip so, du läufst dann halt durch diese Welt. Ich habe den Namen von dem Kontinent jetzt leider vergessen, aber da läufst du eben durch diese, ja, nicht ganz Open World, aber halt schon relativ offene Spielwelt. Es gibt sehr viele Zufallskämpfe, da hätten sie die Frequenz ein bisschen runterschrauben können. Aber das Kampfsystem gefällt mir auch wirklich sehr gut mit den verschiedenen Fähigkeiten, die du durch die Charaktere hast. Mich stört der fehlende Lebensbalken auch gar nicht so sehr.
Bei Gegnern.
Genau, weil du hast ja eben, die Namen von denen ändern sich ja farbig. Also quasi, wenn die nur noch auf der Hälfte der Leben sind, werden sie irgendwie orange und wenn sie kurz vorm Tod sind, werden sie rot. Irgendwie sowas. Und das Kampfsystem funktioniert ganz gut, auch mit diesem Boost-Modus und dass du halt auch so ein bisschen immer dich rantasten musst und die Schwächen von den Charakteren irgendwie rausfinden, durchprobieren. Das finde ich eigentlich ganz spaßig und habe da jetzt auch noch nie wirklich Langeweile gehabt. Und auch die Bosskämpfe, die sind wirklich cool. Also da habe ich jetzt drei hinter mir mittlerweile sogar. Und das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht mit diesem rausfinden, wo liegt die Schwäche von dem Boss, aber dann halt auch schauen, so zum Beispiel der erste Boss, gegen den ich jetzt gekämpft habe, mit der Hanit eben, das war so eine große Spinnen-irgendwas-Geschichte, die halt dann auch mit Gift um sich geschmissen hat. Und da muss ich dann halt mal schauen, dass ich da dann irgendwie aufpasse. Und hoffentlich bringe ich das jetzt nicht durcheinander mit einem anderen Bosskampf, aber auf jeden Fall,
glaube ich schon, ja.
Ja, auf jeden Fall sehr spaßig das alles. Ja, dann war das der mit dem Apotheker, genau. Weil ich habe dann eben noch den Alfin, heißt der, also den Apotheker gefunden und dem seine Geschichte dann quasi miterlebt. Und die ist halt wirklich, also super flach. Irgendwie die Schwester von seinem besten Freund wird krank und er muss dann ausziehen, um ein Tier zu töten. Also so eine große Viper, die dann, genau, und die hat einen vergiftet. Jetzt hat. Die dann halt quasi deren Gift dann als Gegengift hergenommen werden kann. Also, und dann, nachdem die Schwester geheilt ist, will Alfin eben raus in die große Welt, um allen Menschen zu helfen. Und da merkst du schon, also so die Innovation in dieser Geschichte, die haut einen direkt um. Und auch bei Tyrion, also nicht dem Zwerg aus Game of Thrones, sondern dem Dieb aus Octopath Traveler, das ist halt auch Devil.
Ja, ich glaube, er ist Tyrion.
Oder Tyrion, irgendwie, ja, aber ich lese das halt immer und höre das dann dementsprechend. Ja, der will halt auch irgendwie den Schatz von einer großen Familie stehlen, wird dann übers Ohr gehauen. Und bei dem ist mir eine Sache wirklich sauer aufgestoßen. Und zwar, erlebt man, wenn man auf einen neuen Charakter trifft, ja zuerst die Geschichten von denen ein bisschen alleine. Halt so, wie es wäre, wenn du mit denen das Spiel starten würdest und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo deine bestehende Truppe dazukommt und man sich halt zusammenschließt und als Party dann eben durch die Gegend zieht. Und es ist aber so, dass dieser Therion am Anfang von seiner Geschichte schon irgendwie ein Hilfsangebot von zwei Leuten bekommt und denen halt klipp und klar sagt, Leute, haut ab, ich arbeite nur allein. Und dann kommt eben später diese Verknüpfung von deiner bestehenden Party mit ihm zusammen und da ist es dann wirklich nur in einer Textbox, wo dann da steht, ach, ihr wollt euch mir anschließen, ja, dann kommt halt mit. So, und also das fand ich halt total schwachsinnig, muss ich gestehen. So, es ist halt, es macht für mich halt keinen Sinn hinten und vorne. Aber abgesehen von den bisher wirklich flachen Stories, muss ich sagen, also die Optik finde ich wunderschön. Diese Mischung aus Pixel-Sprites und 3D und dieser Diorama-Look mit Lens-Flares, also wirklich fantastisch. Und auch die Musik, die ist total schön geworden. Was ich witzigerweise gemacht habe, obwohl ich das bisher wirklich noch nie gemacht habe, ich habe die Sprachausgabe von Englisch auf Japanisch umgestellt, weil mir das Englische furchtbar auf den Keks gegangen ist, weil die halt alle so Let us go to the woods.
Ja, das also habe so, ich auch in der SDK angesprochen.
Genau, also halt wirklich so ganz krass in diesem gestellsten, furchtbar. Und ja, das Japanische verstehe ich nicht, da ist es mir dann wurscht, ob die so reden oder nicht. Aber bin ich bisher wirklich sehr angetan davon und werde das auch weiterspielen. Also das hat mich eher so ein bisschen eiskalt erwischt, weil ich mir halt dachte, ja, das ist mit Sicherheit so ganz nett für mal ein halbes Stündchen zwischendurch, aber ich habe dann doch mal so 2-3 Stunden am Stück wirklich, irgendwie bin ich vor der Switch geklebt und musste dann aufhören, weil der Akku leer war.
Also, ich habe es auch gespielt und ich sage direkt von vornherein, ich bin kein JRPG-Fan und...
Ich auch nicht übrigens.
Ja, du auch nicht. Das ist sehr interessant, weil du sprichst nämlich eine Sache an und das hat mich wieder daran erinnert, warum ich mit JRPGs einfach nicht gut klarkomme, die Zufallskämpfe. Ja, du hast das gerade so abgetan, so ja, da gibt's ein paar Zufallskämpfe. Die nerven mich so dermaßen. Also ich habe bisher nur die Demo gespielt und zwar die Hanit. Und dann habe ich es nochmal von vorn angefangen mit der, wie heißt die Heinrich hatte, Ophelia. Und dann bin ich, nee, das ist die Primrose, glaube ich, die Tänzerin.
Ach so, okay.
Nee, die Ophelia ist die Klerikerin, die der Heinrich gespielt hat. Und dann bin ich rübergelaufen zum Cyrus. Diesem Gelehrten da an der Hochschule, da an der Akademie. Und bei da bin ich jetzt gerade beim Bosskampf mit der Ophelia zusammen. Und ja, also ich glaube, ich werde es wirklich noch ein, zwei Stündchen nochmal eine Chance geben. Aber dann glaube ich, wenn es mich bis dahin irgendwie nicht mehr stört, breche ich es ab, weil einfach die Zufallskämpfe, die nerven mich so dermaßen. Du versuchst nur zu einer Kiste rüber zu laufen, auf dem Hinweg durch so einen ganz schmalen Weg kommst du wunderbar vorbei und dann auf dem Rückweg, du drehst nur um. Und dann auf einmal bist du im Kampf drin. Weißt du, ja, ich weiß, wer JRPGs mag, den stört das nicht, aber ich kann diesem Ding einfach nichts abgewinnen. Andererseits, die Storys, die stören mich gar nicht so sehr. Also ja, die sind jetzt nicht gerade, die gehen nicht gerade groß in die Tiefe und sonst was, aber das stört mich kein bisschen. Also ich finde das eigentlich ganz nett, dass die sogar sehr seicht sind. Also zumindest jetzt für den Anfang. Diese 8 Einzelgeschichten, weil wenn ich jetzt bei 8 Charakteren wirklich eine tiefgehende Geschichte hätte, wenn ich jetzt wirklich alle der Reihe nach einsammle, dann weiß ich doch beim 6., 7., 8. gar nicht mehr so die Details von der Geschichte des 1., 2. Und das finde ich daher ganz nett, dass das wirklich halt alles so ein bisschen ja weniger tief, seichter ist halt. Und was ich halt wirklich grandios finde und was mir auch so mit den meisten Spaß bisher bereitet, ist die generelle Technik von dem Ding. Also die Optik von dem Spiel, wie du auch sagst, ist astrein. Aber mit diesen Zufallskämpfen und dann halt, dass sie rundenbasiert sind, rundenbasierte Kämpfe sind ja auch nicht so unbedingt meins, das kommt dazu. Allerdings, und da schlage ich jetzt einfach den Bogen zu dem letzten Spiel, das ich gespielt habe, außer Hellblade, aber da sage ich erst was, wenn ich länger als eine halbe Stunde gespielt habe. Ich habe mir im Xbox Sale Divinity Original Sin geholt. Und ja, das ist dann schon eher meine Art von Rollenspiel. Das ist halt ein westliches Rollenspiel und das hat auch Rundenkämpfe, aber halt keine Zufallskämpfe. Und da finde ich jetzt so die ersten, ja, 2,5, 3 Stunden habe ich auf der Uhr, finde ich deutlich interessanter als bei Octopath Traveler. Also aber die macht mir deutlich mehr Spaß. Interessanter würde ich gar nicht sagen, weil so sehr bin ich in der Story noch nicht drin. Habe nur ein großes Problem mit Divinity, weswegen ich es mir eigentlich geholt hatte. Ich hatte es eigentlich geholt, um es im Koop zu spielen, mit meiner Freundin im Couch-Koop. Aber den finde ich einfach nicht richtig gelungen. Das Problem ist, wenn du alleine spielst, hast du auf einer Seite des Bildschirms immer dann die Dialoge stehen, die Dialogtafeln und die Auswahltafeln, was du als nächstes antwortest im Dialog. Auf der rechten Seite hast du halt das Spielbild von dir. Spielst du aber im Koop, würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Bildschirm zwingend in der Mitte zu teilen. Einer links, einer rechts. Jetzt hast du aber gerade einen Dialog und dann ist auf der linken Seite deine Dialogtafel zu sehen, die das komplette Bild belagert. Auf der rechten Seite kann der zweite Spieler aber letztlich machen, was er möchte. Also die zweite Person kann weiter rumlaufen, Sachen einsammeln oder kann sich mit dazustellen. Und wenn sie sich dazustellt, kann sie zuhören und bekommt dann dieselbe Texttafel eingeblendet. Das heißt, du hast auf beiden Seiten letztendlich dasselbe Feld drin stehen. Mhm. Und jetzt hatte ich direkt am Anfang, wenn du nach Saisil kommst, das Problem, da triffst du auf diesen Ahu, oder wie heißt der Zauberer? Ich glaube, Ahu heißt er. Ja, ich gucke dich nur so an, aber du musst es nicht wissen. Ich glaube, er heißt Ahu. Wer es gespielt hat, weiß es. Und der taucht als erst als Katze auf und verwandelt sich dann in einen Zauberer. Und dadurch, dass wir beide diese Dialogtafel auf hatten, haben wir es gar nicht mitbekommen, weil das im Hintergrund halt so halb transparent rauskam. Aber wir haben dann nachher, weil wir uns gefragt haben, was ist denn jetzt los, haben wir auf einer Seite halt die Dialogtafel ausgeschaltet und dann konnten wir es sehen. Wenn du alleine spielst, hast du diese Probleme gar nicht. Aber wenn du zu zweit spielst, das ist nicht das einzige Problem durch diese Zweiteilung. Das Spiel hat einfach viel zu viele Anzeigen und ein viel zu komplexes System, um das ordentlich auf zwei Spielhälften doppelt abzubilden. Mhm. Und meiner Freundin gefällt es auch, ich sage jetzt mal zum Glück, nicht so sehr. Ist ihr dann doch eine Nummer zu komplex, das Ding, weswegen ich es jetzt alleine nicht weiterspielen werde. Und dann kann ich vielleicht nächste Woche was dazu sagen, wie es im Solo-Modus, wie es mir da gefällt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass diese Probleme, die ich bisher hatte, damit in Divinity im Solo-Modus nicht mehr auftreten werden.
Ja, das klingt doch gut. Und wenn du sonst nichts gespielt hast, ich bin soweit durch, würde ich sagen, kommen wir doch zur Vorschau, oder?
Mach mal.
Genau, und da geht's heute rasant los mit einer Preview vom lieben Benjamin zu Dakar 18. Da ist er halt in dieser berühmtesten Rallye der Welt durch die Gegend gerast.
Ja, morgen geht's weiter mit Persistence. Das ist ein VR-Spiel, übrigens wieder von Benjamin, auf einem havarierten Raumschiff. So viel wissen wir jetzt schon und ist eine der großen Hoffnungen im Moment im VR-Markt. Und VR, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Mhm. Am Mittwoch geht's weiter mit einem Spiel, das ich mir am Freitag ansehen konnte, F1 2018. Ganz kurz, ja, das macht schon Bock in so einem Rennsitz. Also ich habe in so einem geilen Playseat, heißen die, glaube ich, gespielt, mit einem fetten Thrustmaster-Lenkrad. Das ist schon fett. Ich konnte Melbourne das komplette erste Rennwochenende spielen der diesjährigen Saison. Und ich konnte mit einem Classic-Car, einem 72er Lotus, bin ich ein Rennen auf der Strecke von Spa in Belgien gefahren. Aber dazu gibt es dann am Mittwoch auch bebilderte und bewegt bebilderte Eindrücke.
Ja, am Donnerstag kommt dann Jörgs Spielemonat. Auf den wartet ihr wahrscheinlich alle schon sehnsüchtig. Der hat sich ein bisschen verzögert, weil Jörg für seine Geheimtipps noch ein wenig Zeit investieren möchte und noch auch hat. Und zwar geht es da konkret um Six Ages. Das ist ein iOS-Spiel und der Nachfolger zu King of Dragon Pass.
Ja, hat er auch schon mal drüber erzählt hier im Podcast.
Genau. Und als zweiten Geheimtipp, den wir euch aber noch nicht verraten, hat er noch ein Brettspiel im Spielemonat im Gepäck.
Ja.
Genau, am Freitag, wenn wir schon beim Thema Brettspiel sind, das ist ja so ein bisschen Retro, da geht's dann Retro weiter mit dem zweiten Teil von Rüdigers Er baut sich einen alten Rechner zusammen Artikel, wo jetzt dann auch wirklich die Bauphase losgehen müsste, so wie ich das verstanden habe. Aber da dürfen wir uns dann überraschen lassen.
Aber ich würde dir widersprechen, dass Brettspiele Retro sind. Also gerade in letzter Zeit sind die wieder so beliebt. Jetzt am Wochenende war in Berlin, glaube ich, wieder eine relativ große Brettspielmesse. Ich glaube, heute werden die Spiele des Jahres bekannt gegeben. Aber es ist rein zufällig, dass ich das weiß. Das habe ich morgen zufällig gelesen, dass das heute irgendwann... Also ich glaube, gerade sogar zum Zeitpunkt, irgendwann um 10 Uhr oder so soll das sein. Ich weiß aber noch nicht mal, was nominiert ist, also um so viel zu sagen. Aber wir haben eine relativ volle Woche, sehe ich, ne? Also von wegen Sommerloch hier. Am Samstag geht es nämlich weiter. Ich schaue mir Semblance an. Wenn ich so anguckt, als erstes ist es sehr pink, rosa, lila. Ja, auf jeden Fall sehr pink. Es ist ein Terraforming-Puzzle-Plattformer in 2D. Mit so einem kleinen Orb spielt man da und muss dann halt, eigentlich alles gesagt, die Umgebung ein bisschen beeinflussen, coolen in den Boden schlagen oder halt von unten gegen die Plattform springen, damit die sich nach oben wölbt und dann kann man über einen Abgrund drüber springen. Sieht sehr nett aus und wie er wirklich ist, erfahrt ihr am Samstag. Und dann am Sonntag noch etwas von dir.
Genau, und zwar ein Test zu Adventure Time Piraten der Enchiridion. Das ist so ein, ja, so Open World 3D Action Adventure mit so ein bisschen Rollenspielelementen und rundenbasierten Kämpfen. Alles einfach.
Bestes Spiel der Welt.
Ja, wahrscheinlich. Es basiert zumindest auf einer der besten Serien der Welt. Da würden mir jetzt wahrscheinlich einige widersprechen, aber ja, es ist halt, also es basiert eben auf Adventure Time, dieser Cartoon-Serie von, ich glaube, Cartoon Network. Von dem Schöpfer Paddleton Ward, wenn ich mich jetzt nicht verspreche. Auf jeden Fall, ich bin halt eh schon Fan der Serie und bin dementsprechend gespannt drauf, weil die Versoftungen bisher waren eher so semi, um es vorsichtig auszudrücken. Und dementsprechend bin ich jetzt echt gespannt, was mich da erwartet. Aktuell läuft übrigens bei unserem Partnershop Green Man Gaming der Summer Sale mit zahlreichen reduzierten Titeln. Und da findet ihr bei uns auf der Startseite immer eine aktuell gehaltene Angebotsnews, wo wir euch die Tagesangebote und auch ein paar Blitzaktionen verlinken.
Ja, dann bevor wir zu den Userfragen kommen, noch ganz kurz nochmal ein Rückblick auf unsere Sonntagsfrage. Und zwar haben wir da gefragt, ob die VR-Headsets eine Zukunft haben. Ja, mittlerweile ist der Release fast 2 Jahre her. Also im November sind es 2 Jahre vom PSVR. Oculus und Vive sind schon über 2 Jahre mittlerweile draußen. Und so richtig im Massenmarkt angekommen ist die Sache ja dann doch nicht. Einige werden sagen, ja, habe ich doch gesagt. Aber bei unseren Usern, wenn man sich jetzt, aktuell ist die Umfrage noch auf, aktuell zur Aufnahme, aber über 50% sagen, ja, in irgendeiner Weise haben die Dinger Zukunft. Dennis, wie siehst du das?
Ja, Zukunft haben sie mit Sicherheit. Ich glaube, es krankt einfach noch so ein bisschen an den Kinderkrankheiten. Das ist auch wieder ein schöner Satz, ne?
Wunderbar.
Einfach, weil man halt doch noch merkt, dass es halt technisch an vielen Stellen nicht so ausgereift ist. Also jetzt zum Beispiel die große Endkundenlösung, also halt auch für Privatnutzer, die PSVR, da merkst du natürlich schon, dass die halt einfach sehr limitiert ist. Also dass du halt... Ja, also du kannst im Stehen und im Sitzen spielen, aber du darfst dich halt nicht zu weit wegdrehen, weil sonst die Kamera dich nicht mehr erfassen kann. Und die Auflösung ist nicht so hoch. Ich glaube jetzt aber zum Beispiel, dass die Vive Pro in eine gute Richtung geht, weil da die Auflösung ja wirklich super ist. Und da soll dann ja auch, der ist noch nicht draußen, ne? Dieser Kabellos-Adapter.
Nee, der offizielle noch nicht.
Genau, weil das ist halt auch so eine Sache, die mich da immer stört, dass du halt, wenn du so hektische Sachen spielst oder wo du dich halt viel drehen und umschauen musst, dass du dich dann halt irgendwann einfach selber einwickelst.
Ja.
Das ist so, aber ich glaube schon, dass das Zukunft hat, aber es wird noch brauchen.
Kann ich eigentlich so nur recht geben. Bei der Vive Pro sehe ich im Moment, das habe ich auch im Test so geschrieben, der Preis ist ein großes Problem. Also
ja.
Du erreichst keine Endkunden mit einem Preis von über 1000 Euro, wenn du noch gar kein Zubehör zu dem Gerät hast. Ja, da wird sich noch einiges tun müssen. Die PSVR ist zumindest preislich mittlerweile sehr attraktiv. Die kriegt man für knapp über 200 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ein ordentlicher Preis, um mal reinzuschnuppern, dieses Thema. Aber es müssen wirklich Spiele kommen und es müssen auch noch ein paar Konzepte noch ausgearbeitet werden, wie es mit der Bewegung und so funktioniert, finde ich. User-Fragen. Aladdin möchte wissen, seht ihr eigentlich, wie viele Spiele bisher über euren Link bei GMG gekauft wurden und wenn ja, in welchem Bereich bewegen wir uns da?
Also wir können dir so viel sagen, lieber Aladdin, dass wir sehen, dass die vor allem bei unseren Premium-Usern wirklich sehr häufig genutzt werden, diese Links. Also die kaufen gerne bei Greenman Gaming ein und unterstützen uns damit. Die nächste Frage kommt vom Euf. Da gerade das Japan-Crowdfunding läuft, welche Projekte im Internet unterstützt ihr mit Geld? Das kann ich bei mir relativ schnell abhaken und zwar wäre das einmal BrainTM, das ist ein Twitch-Streamer, der Binding of Isaac Livestreams macht. Leider nicht mehr so häufig, aber dem schmeiße ich für bei Patreon immer noch so einen Fünfer in den Hut. Und dann noch Brad Novak, dem schmeiße ich auch einen Fünfer bei Patreon in den Hut. Das ist ein Skateboard-Filmemacher, der halt so eine wöchentliche Serie hat, die sich Shortsided nennt, wo er halt quasi so in Nahaufnahmen und wirklich super künstlerisch gemacht halt tricksende Skater quasi aufnimmt. Und den, also ich mag dem seine Art, Videos zu machen, einfach weil er wirklich super schöne Sachen dreht. Unterstützt du denn irgendwas, Christoph?
Muss ich mich schämen, wenn ich Nein sage? Also nichts.
Nee,
zumindest nichts Regelmäßiges. Also ich habe bei Patreon nichts laufen, obwohl ich da den Gaming-Historian jetzt tatsächlich überlegt habe, ob ich dem mal irgendwie einen Euro oder einen Dollar oder 5 im Monat in den Hut werfen soll. Aber aktuell habe ich nichts laufen, nee.
Nächste Frage könntest du vielleicht beantworten, und zwar von Huma-K. Ich besitze seit kurzem einen 4K-OLED-Fernseher. Wie bekomme ich die Gamers Global 4K-Videos in bester Qualität auf den Bildschirm? Möglichkeiten über die YouTube-App des Fernsehers. Zweitens über die YouTube-App des 4K Apple TV. Drittens Streaming über das Handy auf den Fernseher. oder viertens Download von der Gamers Global Homepage und dann über einen Stick am Fernseher abspielen. Da kann sogar ich jetzt kurz meine unqualifizierte Meinung reinschmeißen. Ich würde es tatsächlich über den Download und dann den Stick machen, weil es einfach die beste Qualität ist, die du da kriegst, weil YouTube verhaut die Videos halt einfach.
Ja, also ich habe seit kurzem auch einen 4K OLED-Fernseher und wenn du wirklich die beste Qualität willst, nach der du fragst, dann lass die YouTube-Sachen weg, weil das ist auch der Grund, warum wir die 4K-Sachen beim Japan-Crowdfunding jetzt nicht über YouTube anbieten. Die Kompression ist da halt nicht so ideal. Streaming über das Handy auf den Fernseher, bei meinem OLED funktioniert das nicht so sauber. Also da ist selbst ein Full-HD-Video, das Streaming, das funktioniert einfach nicht gut. Mein LG verträgt sich einfach nicht so gut mit dem iPhone, habe ich das Gefühl. Selbst ein einzelnes Foto oder sowas mal kurz drüber streamen, funktioniert deutlich schlechter als zum Beispiel über die Spiegelung vom Apple TV zum Beispiel. Also ich würde wirklich den Weg gehen, lad's dir runter ein 4K-Video, wenn du es kannst, und auf einen USB-Stick drauf und dann den USB-Stick in den Fernseher rein. Und das dürfte auf jeden Fall die beste Möglichkeit sein.
Zumindest qualitativ gesehen.
Ja.
Und die letzte Frage kommt dann von Danny Wild. Sind in den nächsten Teilen der Japan-Doku auch Drohneneinsätze geplant? Daraus könnten sich sicherlich tolle Bilder entwickeln. Ja, die Frage hatte Jörg schon mal in einem anderen Thread beantwortet. Und zwar sind keine Drohnenaufnahmen geplant, denn wir haben ja dieses neu angeschaffte Gimbal und mit dem sind da wirklich auch super schöne Swanks möglich, die auch wirklich toll weich sind. Und was sich natürlich trotzdem weiter nicht vermeiden lässt, ist, wenn Jörg halt mit dem Smartphone oder halt auch mal aus der Hand ohne Gimbal filmt, weil das Teil ja doch ein ordentliches Gewicht hat. Da sind dann halt trotzdem mal ein bisschen wackeligere Aufnahmen drin. Das kriegst du nicht raus, aber eben um nochmal deine Frage zu beantworten, also Drohnenaufnahmen sind keine geplant. Gut, damit sind wir dann mit den User-Fragen auch schon wieder durch.
Also es waren nicht alle, aber die noch über sind, die gingen vornehmlich an Jörg, die werden nächste Woche dann reingenommen.
Genau, also es ist nicht so, dass wir euch hier irgendwie absichtlich und böswillig ignorieren. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und wenn dir sonst nichts einfällt, würde ich mich mal jetzt verabschieden und die Woche produktiv und voller Elan angehen.
Mache ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.